SRF Audio.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Simon Hulligen. Unsere Themen: eine systematische Repression und das in Europa. In Belarus geht das Regime hart gegen Oppositionelle vor. Der Bundesrat kann, aber muss er auch? Die Kann-Formulierungen im Covid-19-Gesetz und die Frage, wie viel Macht bleibt beim Bundesrat und wie viel beim Parlament. Dann: Corona bremst die Bahn. Warum der SBB über 200 Lokführerinnen und Lokführer fehlen.
Wir sind davon ausgegangen, dass wir ausbilden können. Und dann mitten in der Krise, wir sehen, diese Ausbildung geht nicht vorwärts. Und das Loch ist immer größer geworden. Und sobald wir es gesehen haben, haben wir informiert.
Sagt SBB-Chef Vincent Ducrot. Und Shitstorms und Medienstars, das sind keine neuen Erfindungen.
Wenn man sich die Auflagenzahlen von Luthers Schriften anguckt, wenn man sich anschaut, wie er selber mit seinem Bild bekannt geworden ist, wie er Objekt von Schmähzeichnungen geworden ist, dann würde man sagen, ja, alle Eigenschaften eines Medienstars hat er schon gehabt.
Sagt der Soziologe Harald Welzer. Er kuratierte die Ausstellung «Von Luther zu Twitter» in Berlin. Echo der Zeit. Wir beginnen die Sendung mit den Nachrichten und Ursula Furgle. Die Stadt Zürich fordert eine nationale Konferenz zur Direktaufnahme von Flüchtlingen aus dem Lager Moria auf der Insel Lesbos.
Zuvor hatten sich mehrere Schweizer Städte bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Auf der griechischen Insel sind nach einem Brand über 12.000 Geflüchtete obdachlos. Das Staatssekretariat für Migration teilte auf Anfrage von Radio SRF mit, aktuell stehe die Hilfe vor Ort im Vordergrund. Eine Aufnahme von Geflüchteten aus Moria würde geprüft, wenn die EU ein Verteilprogramm starten und eine entsprechende Anfrage stellen würde. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, hat heute 405 bestätigte Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Der Durchschnitt der letzten 7 Tage ist damit auf 364 Neuansteckungen pro Tag gestiegen. Stefan Koster vom BAG sagte vor den Medien in Bern, aktuell seien etwa 3% der gemachten Tests positiv. Die Hälfte der Personen, die sich ansteckten, seien gegenwärtig jünger als 30 Jahre. Aber es sei eine Verschiebung hin zu älteren Altersgruppen im Gang. Die Vergabe von Lehrstellen hat wieder zugenommen. Nachdem wegen der Corona-Situation Schnupperlehren und Vorstellungsgespräche bei zahlreichen Unternehmen nicht stattfanden, werden nun wieder Lehrverträge unterschrieben, wie der Bund meldet. Fürs laufende Jahr liege die Zahl der abgeschlossenen Verträge unter dem Vorjahr. Die Zahl von August sei höher als 2019. Bis in 7 Jahren braucht die Schweiz fast 120.000 zusätzliche Fachkräfte im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie, ICT. In Anbetracht des enormen Bedarfs müsse deutlich mehr in ICT-Lehrstellen und die Weiterbildung investiert werden, heißt es in einer Studie des Nationalen Verbandes ICT-Berufsbildung. Gemäß dieser Studie wächst das Berufsbild der Informations- und Kommunikationstechnologie fast 4-mal so schnell wie der Durchschnitt über alle Berufe.
Der Berner Radrennfahrer Marc Hirschi hat die 12. Etappe der Tour de France gewonnen.
Hirschi erreichte das Ziel in Saron solo 47 Sekunden vor dem Franzosen Pierre Rolland. Die heutige hügelige Etappe im Zentralmassiv war mit 218 Kilometern die längste der diesjährigen Tour de France. Der 22-jährige Hirschi fährt seine erste Tour de France. Der Etappensieg ist der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere. Und es ist der erste Etappensieg eines Schweizers an der Tour de France seit 8 Jahren. In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist beim Hafen ein Feuer ausgebrochen. Gut einen Monat nach der Explosionskatastrophe. Dabei starben mehr als 190 Menschen. Live-Bilder im libanesischen Fernsehen zeigten Flammen und dichte Rauchwolken. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Auch über mögliche Opfer gibt es noch keine Angaben. Die britische Schauspielerin Diana Rigg ist gestorben, im Alter von 82 Jahren, wie ihre Familie mitteilte. Rigg wurde in den 60er Jahren international bekannt durch ihre Rolle als Agentin Emma Peel in der Fernsehserie Mit Schirmscham und Melone. 1969 spielte Rigg im James-Bond-Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät und ab 2013 in der Fantasy-Fernsehserie Game of Thrones. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 10.387 Punkten, minus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,783 gehandelt, der Dollar zu 90 Rappen 77.
Und wie wird das Wetter?
Heute Abend gibt es in den Alpen gebietsweise Regengüsse und Gewitter. Morgen ist es zeitweise sonnig bei maximal 24 Grad. Im Flachland hat es zunächst Hochnebel. In den Alpen und im Süden gibt es stellenweise Regen, im Tessin bereits am Morgen.
Die Proteste in Belarus, auch bekannt als Weißrussland. Die Proteste dort gegen Machthaber Lukaschenko gehen unvermindert weiter. Die Repression gegen die Protestierenden nimmt zu. So wurde die Oppositionelle Maria Kolesnikova am Montag verschleppt und danach verhaftet. Heute hat Kolesnikova in der Haft Strafanzeige gegen Geheimdienstler und Polizisten eingereicht. Sie beschreibt in der Anzeige, was ihr passiert sei. Unser Korrespondent David Nauer hat mir erzählt, wie Kolesnikova ihre Verhaftung schildert.
Ja, sie schildert, dass sie verschleppt wurde und dann von Geheimdienstlern und Polizisten auf wirklich sehr, sehr üble Weise bedroht wurde. Die Männer drohten ihr mit physischer Gewalt und es sei auch der Satz gefallen, wenn du quasi nicht freiwillig aus Belarus ausreist, dann bringen wir dich in Stücken aus dem Land, also eine ganz schlimme Morddrohung. Kolesnikova allerdings hat sich ganz offenbar nicht einschüchtern lassen. Sie schildert eben auch, dass sie dann an die Grenze gebracht wurde, mit einem Sack übrigens über dem Kopf. Und dort hat man ihr diesen Sack dann abgenommen. Und da hat sie also ihren Pass zerrissen, um zu verhindern, dass sie in die Ukraine abgeschoben wird, weil sie eben im Land bleiben will, um jeden Preis. Und muss sagen, ist schon eine sehr, sehr starke Tat.
Warum ist es Lukaschenko eigentlich so wichtig, dass seine Gegenspieler, Gegenspielerinnen ins Ausland gehen? Wie passt das in seine Strategie?
Lukaschenko stellt den ganzen Konflikt in Belarus als Angriff von außen dar. Also die USA, Polen, Tschechien, mit anderen Worten, der Westen würden Belarus angreifen und deswegen will er seine Gegner eben aus dem Land werfen, um sie dann sozusagen als Republiksflüchtlinge und vor allem eben als Agenten des Westens verunglimpfen zu können.
Kolesnikova hat sich dem widersetzt. Welchen Stellenwert hat sie nun in der Protestbewegung?
Ich würde sagen, sie ist schon fast so eine Ikone geworden für diesen Protest. Sie wird nicht nur in sozialen Medien gefeiert. Kürzlich ist auch ein Bild von ihr überlebensgroß an eine Hauswand in Minsk projiziert worden in der Nacht. Und man kann sagen, sie ist inzwischen das Gesicht dieser Revolution. Sie ist eine Heldin dieses Volksaufstandes. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Kolesnikova für ganz zentrale Merkmale dieser Bewegung steht. Sie steht für Gewaltlosigkeit, für Hartnäckigkeit und auch für Furchtlosigkeit. Das hat man ja gerade eben vergangenen Montag gesehen. Und wichtig auch, Kolesnikova ist eine Frau. Und Frauen spielen im Kampf gegen Lukaschenko eine ganz entscheidende Rolle. Sie haben sich in den vergangenen Tagen und Wochen auch immer wieder schützend vor männliche Demonstranten gestellt, damit die Männer nicht verhaftet werden.
Mittlerweile geht die Polizei aber auch gegen Frauen vor. Hat die Gewalt gegen die oppositionelle Bewegung in Minsk eine neue Qualität erreicht?
Ja, das kann man sagen. Die Repression nimmt immer mehr zu. Die Opposition hatte ja einen Koordinationsrat gegründet, der mit den Behörden in den Dialog treten wollte. Aber inzwischen sind so gut wie alle führenden Mitglieder dieses Rats in Haft oder ins Ausland vertrieben worden. Und überhaupt kann man sagen, dass die Polizei und auch der Geheimdienst mit aller Härte gegen jeden vorgehen, der den Protest irgendwie organisiert, der also eine gewisse Rolle spielt bei der Organisation dieser Bewegung. Aber auch gewöhnliche protestierende Studentinnen, Studenten zum Beispiel werden verfolgt. Es ist also, kann man sagen, eine Massenrepression inzwischen im Gang und das in Europa, und das war doch vor kurzem eigentlich nur schwer vorstellbar.
Was steckt hinter dieser erstarkten Repression?
Ich denke, es hat damit zu tun, dass Lukaschenko die Unterstützung des Kreml bekommen hat, Rückendeckung aus dem Kreml. Das scheint mir der entscheidende Faktor zu sein. Präsident Putin hat gesagt, er würde notfalls eigene Sicherheitskräfte nach Belarus schicken, um eben die Regierung in Minsk zu stärken. Und ich denke, nur schon diese Ankündigung hat eben das Lukaschenko-Regime konsolidiert, insbesondere den Sicherheitsapparat. Denn man muss sich vorstellen, ein belarussischer Polizist, der wagt jetzt wohl kaum zu desertieren, wenn er weiß, wenn ich gehe, dann kommen einfach die Russen und retten Lukaschenko mit Gewalt, also bleibe ich besser. Man kann daran vermuten, daraus nur ableiten, dass die psychologische Wirkung dieses Supports aus Moskau wirklich gewaltig ist.
Kann man sagen, Lukaschenko hat zwar noch die Unterstützung des Sicherheitsapparates, aber die Unterstützung seines Volkes, die hat er verloren?
Ja, ich denke, das kann man sagen. Und das sieht man übrigens auch an einem kleinen Beispiel in einem Minsker Hinterhof, nämlich dort gibt es an einer Wand ein oppositionelles Graffiti, das die Behörden schon mehrfach übermalt haben, entfernt haben. Und jede Nacht malen es die Bewohner dieser Häuser rundherum eben wieder hin. Und dann sind dann auch jeweils unzählige Menschen da, die feiern diese oppositionelle Zeichnung, dieses Graffiti, bis wieder die Sondereinsatzkräfte kommen. Also es ist so ein Hin und Her und es ist ein Kampf um ein Symbol, eben um dieses Bild, aber es ist natürlich auch ein Kampf darum, was für ein Land Belarus werden soll. Und mein Eindruck ist, und das sagen auch Leute, die dort sind oder vor kurzem dort waren und mit sehr vielen Leuten gesprochen haben, die sagen, das Volk hat sich wirklich für einen Neuanfang ohne Lukaschenko entschieden, aber Lukaschenko wehrt sich mit Hilfe seiner eigenen Sicherheitskräfte und mit der Hilfe Russlands. Und wie dieser Kampf ausgeht, das weiß im Moment wohl niemand, aber es sieht schon so aus, dass das Regime in den letzten Tagen und ein, zwei Wochen eindeutig erstarkt ist.
Aus Moskau, David Nauer. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF und so geht es bei uns weiter. Die SBB mit dem Rücken zur Wand, gefragt sind frische Ideen. Die Anwältinnen und Anwälte im Zentrum der Parlamentsdebatte. Es geht um ihre Rolle bei der Bekämpfung der Geldwäscherei. Dann Geld zurück. Die Gebühren für Radio und Fernsehen sinken im nächsten Jahr einmalig um 50 Franken. Und mit der Eisschmelze wachsen die Machtansprüche, die verschiedenen Begehrlichkeiten in der zunehmend zugänglichen Arktis. Im Echo der Zeit. Seit dieser Woche fallen jeden Tag 200 Züge aus, weil es niemanden hat, der sie führen könnte. Der Lokführermangel der SBB sorgte bei Kantonen, Politikern und beim Bundesamt für Verkehr bereits für Unverständnis und Kritik. Heute nun nahm der Chef der SBB, Vincent Ducrot, zum ersten Mal ausführlich dazu Stellung. Ivan Santoro.
210 Lokführerinnen und Lokführer fehlen der SBB derzeit. SBB-Chef Vincent Ducrot will nichts beschönigen. Das Lokführerproblem sei nicht über Nacht gekommen. Es habe bereits über Jahre immer Hochs und Tiefs gegeben. Man habe immer eher knapp budgetiert.
Das ist normal, dass man etwas defensiv plant. Das ist immer in alle Unternehmung, man nimmt nicht Ressourcen auf Vorrat. Aber wir haben besonders in den letzten 2 Jahren ist es etwas akuter geworden. Und das ist eine Fehlplanung. Vorher hat man einfach defensiv geplant. Jetzt haben wir einen akuten Mangel.
Ducrot kann nachvollziehen, dass sich einige Kantone oder Fahrgäste von der kurzfristigen Fahrplanausdünnung überrumpelt fühlten. Es sei der SBB aber nichts anderes übrig geblieben, weil sich die Situation erst kurzfristig zugespitzt habe.
Wir sind davon ausgegangen, dass wir ausbilden können. Und dann Mitte in der Krise, wir sehen, diese Ausbildung geht nicht vorwärts. Und das Loch ist immer größer geworden. Und sobald wir es gesehen haben, haben wir informiert. Aber vorher, wir hatten eine Situation unter Kontrolle im März. Wir hätten knapp, aber genügend Lokführer gehabt und wegen Corona nicht mehr.
Besonders viele Verbindungen fallen in der Region Aargau und in der Westschweiz aus. Der Lokführermangel sei nicht auf dem gesamten Schienennetz gleich akut, sagt Ducrot und reagiert damit auf Kritik aus der Region Aargau.
Wir haben nichts gegen die Region A oder B. Nicht, weil wir nicht lieben Aargau, dass Züge in Aargau fallen. Wir haben einfach dort weniger Lokführer. Und weil die werden leider pro Depot ausgebildet und dort war eben eine Klasse und die kommt nicht raus.
In einzelnen Kantonen wird derzeit diskutiert, ob für die ausgefallenen Züge Schadenersatz verlangt werden kann, weil die SBB die bestellte Leistung nicht erbringt. Im Kanton Aargau hat das Parlament gar über eine Konventionalstrafe diskutiert. Ducrot sieht diesen Drohungen gelassen entgegen. Man werde mit dem Bund und den betroffenen Kantonen diskutieren, was für finanzielle Lösungen möglich seien. Auch die Ankündigung von Grünen-Nationalrat Michael Tönggi, die Geschäftsprüfungskommission müsse untersuchen, ob die SBB überhaupt befugt war, Züge aus Personalnot zu streichen, beunruhigt den SBB-Chef nicht.
Wenn die Politik sich einschalten wird, kein Problem, sie sind erst willkommen. Lokführer zaubern kann die Politik auch nicht.
Wichtig sei, aus diesen Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Deshalb habe er eine interne Revision angeordnet, die nun die Arbeiten der betroffenen Stellen analysiert und Verbesserungen aufzeige. Man dürfe diese Fehler kein zweites Mal machen. Bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember sollen in der Deutschschweiz alle Züge wieder normal fahren, sagt Ducrot. In der Westschweiz müsse man sich noch bis im April nächsten Jahres gedulden. Der SBB-Chef verspricht, dass man diese Planung einhalten könne, sofern keine zweite Corona-Welle komme und nicht ein zweiter Lockdown drohe.
Der SBB-Chef Vincent Ducrot präsentierte heute auch die Zahlen vom ersten halben Jahr. Und diese hatten es in sich. Die SBB wurde von der Corona-Pandemie hart getroffen. Sie schreibt einen Verlust von fast einer halben Milliarde Franken. Es sind harte Zeiten für die SBB, sagt Wirtschaftsredaktor Matthias Heim in seiner Analyse.
Die SBB muss derzeit hartes Brot beißen. Doch das Bahnunternehmen hat selbst einen erheblichen Anteil daran, dass es sich in dieser Situation wiederfindet. Beispielhaft die fehlenden Lokführer und die Züge, die deswegen ausfallen. Wenn sich der neue SBB-Chef Vincent Ducrot deswegen entschuldigen muss, ist in der Vergangenheit offensichtlich ein grösserer Fehler passiert. Das wiederum wirft kein sonderlich gutes Licht auf seinen Vorgänger, auf Andreas Meyer. Vincent Ducrot wurde nicht zuletzt deswegen zum Chef befördert, weil er die SBB stabilisieren soll. Gefragt ist eine sichere und zuverlässige Eisenbahn für die Schweiz. Tönt nicht aufregend, ist aber eine grosse Herausforderung angesichts des stark beanspruchten Bahnnetzes. Ob er dieses Ziel erreicht, wird sich erst noch zeigen müssen. Und das hängt nicht zuletzt auch von den anderen Baustellen im Unternehmen ab, wie dem Netzunterhalt oder dem neuen Rollmaterial. Dass die SBB hartes Brot beißen muss, hat ebenso mit äußeren Umständen zu tun. Wie alle anderen Unternehmen hat die Corona-Krise auch das Bahnunternehmen getroffen. Unverschuldet zwar, aber gleichwohl mit voller Wucht. Das grosse Minus wird die SBB finanziell verschmerzen können, weil letztlich der Bund für die Ausfälle aufkommt. Schließlich hat der Bund als Eigentümer auch entschieden, dass die Bundesbahnen während des Shutdowns jederzeit ein Grundangebot aufrechthalten müssen. Selbst dann, als kaum noch jemand mit dem Zug unterwegs war. Mit der Corona-Krise kommt nun allerdings auf die SBB und ihren neuen Chef eine zusätzliche Herausforderung zu. Plötzlich steht der öffentliche Verkehr mit dem Rücken zur Wand. Das Virus treibt die Menschen in die Autos. Zudem führen die veränderten Arbeits- und Mobilitätsgewohnheiten sowie die Kommunikationstechnologien dazu, dass Reisen im bisher gekannten Ausmaß fortan zur Disposition stehen. Ob es lediglich eine Momentaufnahme oder eine grundlegende Entwicklung ist, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Trotzdem tun die Bahn und der ganze öffentliche Verkehr gut daran, sich diesbezüglich ernsthafte Gedanken zu machen, beispielsweise auch mit neuen Angeboten für Reisende. Die Eröffnung des Jenneri-Tunnels jüngst ist zweifellos ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Schweizer Bahnnetzes. Doch letztlich ist der feierliche Akt nicht viel mehr als etwas Milch, die das harte Brot im Moment genießbarer macht.
Matthias Heim. Es ist ein Gesetz, das zu reden gibt. Viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier sagen denn auch, dass sie ungewöhnlich viele Briefe und Mails von Bürgerinnen und Bürgern dazu bekommen habe. Es geht um das Covid-19-Gesetz und grundsätzlich um die Frage, wie sollen die Notverordnungen, die der Bundesrat während der Krise erlassen hat, in ordentliches Recht überführt werden. Es geht also um Machtfragen. Welche Kompetenzen kann der Bundesrat bis Ende 2021 behalten? Wo muss er Macht abgeben? Es geht um Geld. Welche Notmaßnahmen sollen weitergeführt werden? Für wen und in welchem Umfang? Heute berät der Ständerat über das Gesetz. Gestern hat sich der Nationalrat bereits darüber gebeugt. Schauen wir nochmals kurz zurück. Der Nationalrat hat einige Änderungen am Gesetz vorgenommen, wollte in gewissen Punkten weitergehen als der Bundesrat. Oliver Washington im Bundeshaus, können Sie uns die Positionen von Nationalrat und Bundesrat nochmals kurz schildern?
Das Gesetz steckt ja den Rahmen ab, innerhalb dessen der Bundesrat nach dem Auslaufen der bisherigen Notverordnungen weitere Maßnahmen ergreifen kann. Zentral sind dabei vor allem die Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen, zur Unterstützung der Kultur, der Medien und auch von Selbstständigen. Und grundsätzlich kann man feststellen, dass der Bundesrat diesen Rahmen enger fassen wollte, während der Nationalrat großzügiger ist, vor allem bei den Unternehmen und bei den Selbstständigen.
Die Version des Bundesrates betreffend die Selbstständigen wurde vom Nationalrat sehr deutlich abgelehnt mit 192-3 Stimmen. Warum war denn der Bundesrat so zurückhaltend, was die Unterstützung für Selbstständige und Unternehmen anbelangt?
Ich denke, das ist auf die bürgerliche Mehrheit im Bundesrat zurückzuführen, die vor allem bei den Selbstständigen stark auf die Bremse trat. Konkret taten das vor allem das Wirtschaftsdepartement von SVP-Bundesrat Guy Parmelin und das ihm zugeordnete Staatssekretariat für Wirtschaft. Wir sahen das bereits im Frühling. Der Bundesrat handelte erst, nachdem er vom Parlament massiv unter Druck gesetzt wurde, und der Bundesrat möchte die Hilfe für Selbstständige auch jetzt wieder stark zurückfahren. Insofern war das gestrige Votum des Nationalrates ein starkes Zeichen auch gegen den Bundesrat.
Nun debattiert heute der Ständerat darüber, seit dem Mittag noch läuft die Debatte. Wie positioniert sich denn der Ständerat in dieser Frage?
Er positioniert sich wohl dazwischen. Das Ganze ist ziemlich kompliziert. Wir haben diese Hilfe für Selbstständige. Hier sprechen wir von Hilfe bei Erwerbsausfällen. Wir haben aber auch die Hilfe für Unternehmen. Und hier sprechen wir von Hilfe bei Härtefällen, wenn ein Unternehmen also in eine Krise gerät. Hier hat der Nationalrat einen entsprechenden Artikel überhaupt erst im Gesetz verankert für solche Härtefälle. Der Bundesrat hätte sich mehr Zeit gelassen. Auch der Ständerat spricht sich für eine Härtefallregelung jetzt bereits aus. Er ist aber wohl etwas zurückhaltender bei der Hilfe für Selbstständige und deshalb dazwischen.
Gleichwohl sehen wir hier einen Kampf zwischen Bundesrat und Parlament.
Es geht um die Frage, wie der Staat inhaltlich weiterhin auf die Krise reagieren soll. Und da gibt es offensichtlich Differenzen zwischen der Exekutive, der Regierung also und der Legislative, dem Parlament. Man kann das als Kampf bezeichnen, weil es eben darum geht, wer sich durchsetzt.
Über allem steht ja eine staatspolitische Frage. Wie viel Macht soll der Bundesrat behalten? Sind sich Ständerat und Nationalrat und der Bundesrat in dieser Frage einig?
Nein, das sind sie nicht. Anfänglich wollte der Bundesrat ja quasi eine Generalvollmacht, die ihn legitimiert hätte, weitgehend frei zu handeln und zu entscheiden. Darin wurde er eingeschränkt. Doch das Parlament will den Bundesrat noch weiter einschränken. Wir sehen das beispielsweise in einem Antrag, der heute im Ständerat durchkam. So verlangt die Mehrheit des Ständerates nun explizit, dass der Bundesrat alle Maßnahmen, für die es keine unmittelbare Dringlichkeit gibt, nicht als Verordnung erlassen kann, sondern als Gesetz ins Parlament bringen müsse. Das Parlament stärkt also seine Rolle und das kann man durchaus auch als Misstrauen gegenüber der Macht des Bundesrates verstehen.
Was auffällt, es sind sehr viele Kann-Formulierungen in diesem Covid-19-Gesetz. Der Bundesrat kann Selbstständige unterstützen, er kann Medien- oder Kulturveranstalter unterstützen. Der Bundesrat hat also einen großen Ermessensspielraum. Heißt das auch, er hat nach wie vor sehr viel Macht?
Das heißt es, und das ist das eigentlich Paradoxe an diesem Gesetz und auch an der Stimmung im Parlament. Auf der einen Seite das klare Bestreben des Parlaments, den Bundesrat einzuschränken, und gleichzeitig gibt eben das Parlament dem Bundesrat einen großen Handlungsspielraum, Ermessensspielraum, wie Sie gesagt haben, indem eben das Parlament in praktisch allen Artikeln lediglich festschreibt, der Bundesrat könne diese oder jene Maßnahme ergreifen. Das Beispiel der mehrfach erwähnten Hilfe für Selbstständige bringt das auf den Punkt. Die Mehrheit des Nationalrates ist der Meinung, diese brauche es. Nun könnte die Mehrheit des Nationalrates auch sagen, der Bundesrat müsse diese unterstützen. Aber das tut die Mehrheit nicht. Stattdessen schreibt sie eben lediglich, der Bundesrat könne. Das ist ein gewisser Widerspruch des Nationalrates. Und die Frage ist, was der Ständerat hier dann beschließen wird.
Die Debatte ist ja noch im Gang. Wie geht es denn nun weiter mit diesem Covid-19-Gesetz?
Also das Gesetz wird noch einige Male hin und her gehen zwischen den beiden Räten. Es wird Differenzen geben, die auch wichtig sind, weil gewisse Diskussionen noch nicht in aller Tiefe geführt worden sind. Vor allem auch, weil niemand genau weiß, welche finanziellen Auswirkungen dieses Gesetz für den Bund haben wird. Nach der parlamentarischen Beratung wird es dann dringlich in Kraft gesetzt. Gleichwohl müssen wir ja davon ausgehen, dass es ein Referendum gibt, dass dieses ergriffen wird. Es wird also möglicherweise auch noch eine Volksabstimmung geben, die dann stattfinden wird, nachdem das Gesetz bereits in Kraft getreten sein wird.
Direkt aus dem Bundeshaus, Oliver Washington. Die Panama Papers sind manchen noch in Erinnerung. Sie zeigten auf, wie Millionen am Fiskus vorbei geschmuggelt werden. Bei diesen Geschäften spielen Offshore-Gesellschaften, Trusts oder Briefkastenfirmen eine wichtige Rolle. Der Bund will daher mit einer Reform des Geldwäschereigesetzes bei genau diesen Firmen und Konstrukten ansetzen. Doch dies stößt im Parlament auf Widerstand. Besonders im Fokus die Rolle der Anwälte. Aus der Inlandredaktion Balzörtli.
Im Ständerat outeten sich heute die Anwälte. Thomas Hefti, CVP.
Wie meine Vorredner bin ich auch Anwalt.
Martin Schmid, FDP.
Auch ich bin wie viele meiner Vorredner als Anwalt tätig.
Oder Daniel Josic, SP.
Und das sage ich auch wieder als Anwalt.
Es ging aber nicht um die Jurisprudenz, sondern um Geldwäschereibekämpfung und damit auch um ein Kernanliegen der zahlreichen Anwälte im Ständerat. Denn Anwälte sind heute nur dem Geldwäschereigesetz unterstellt, wenn sie direkt mit Geldüberweisungen zu tun haben. Der Ständerat diskutiert nun aber, ob auch Anwälte und Anwältinnen dem Geldwäschereigesetz unterstehen sollten, bei deren Geschäften kein Geld fließt. Anwälte, die zum Beispiel Briefkastenfirmen in Übersee verwalten, müssten gemäß dem vorliegenden Vorschlag auch kontrollieren, ob da nicht schmutziges Geld involviert ist. Es geht also um die berühmten Briefkastenfirmen, auch bekannt als Sitzgesellschaften. Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency International Schweiz, erklärt.
Bei der Geldwäscherei geht es darum, letztlich die Herkunft illegaler Gelder zu verschleiern, um den Eindruck zu erwecken, die Gelder seien legal erworben worden. Und Sitzgesellschaften eignen sich dafür bestens. Sie werden gegen außen vorgeschoben und man weiß nicht, wer also wirklich wirtschaftlich profitiert.
Dieser Missstand ist altbekannt, aber unterdessen auch im Zuge der Enthüllungen rund um die Panama Papers wieder zurück im Fokus der Öffentlichkeit. Nicht zuletzt, weil eine internationale Organisation die Schweiz kritisiert hat. Die Financial Action Task Force, die FATF, ein Zusammenschluss verschiedener Regierungen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Sie hat in ihrem letzten Bericht über die Schweiz den Fokus auf diese Anwälte gelegt, welche solche Briefkastenfirmen eröffnen, führen und verwalten. Die Taskforce verlangt, auch sie sollen dem Geldwäschereigesetz unterstellt werden. Mit der aktuellen Revision will man nun diesem Bericht der FATF entsprechen. Doch die Revision war schon im Nationalrat im letzten Frühling sehr umstritten. Er ist gar nicht erst auf die Vorlage eingetreten. Dazu Finanzminister Ueli Maurer in der heutigen Debatte.
Die Vorlage ist dann im Nationalrat ja hochkant gescheitert. Hochkanter geht es fast nicht, wenn auf eine Vorlage gar nicht eingetreten wird.
Der Ständerat ist jetzt zwar auf die Revision eingetreten, hat dann aber sogleich den umstrittenen Passus zu Anwälten, die nur beraten, rausgestrichen. Die bestehenden Massnahmen reichten aus, sagte etwa Beat Rieder, CVP.
Das Abwehrdispositiv in der Schweiz genügt, wenn es korrekt, konsequent und speditiv umgesetzt wird.
Mit dem Vorschlag des Bundesrates aber hätten Behörden bei Verdacht auf Geldwäscherei theoretisch Zugriff auf sensible Daten der Anwälte. Und das widerspreche dem Anwaltsgeheimnis. Ein Argument, das SP-Ständerat Daniel Josic nicht stehen ließ. Das Anwaltsgeheimnis sei nicht in Frage gestellt. Mit der Neuerung schließe man nur Schlupflöcher.
Wir lassen eine Lücke in der Geldwäschereibekämpfung offen und lassen damit eine Lücke in unserem Damm. Und damit kann das Wasser und in diesem Fall eben das Geld wieder auf den Finanzplatz fließen.
Doch wenn sich das Parlament der Neuerung weiter verschließt, kommt die Schweiz dann international an den Pranger? Finanzminister Ueli Maurer beschwichtigt.
Die Schweiz hat nichts zu befürchten, weil 7 von 8 Punkten hat der Ständerat heute genehmigt. Das wird eine Pendenz sein, die wir später einmal aufnehmen müssen. Aber die Schweiz hat insgesamt ein gutes Zeugnis erhalten bei der Geldwäscherei. Aber diese Lücke bleibt jetzt bestehen.
Man habe noch Zeit. Die nächste Überprüfung durch die Financial Action Task Force sei erst 2022. Eine Meinung, die der Berner Wirtschaftsrechtsprofessor Peter V. Kunz nicht ganz teilt.
Über kurz oder lang haben wir einen internationalen Standard, dass das Geldwäschereirecht ausgedehnt wird, auch auf Beratungsdienstleistungen. Und sollte man noch nicht jetzt sagen, wir machen das, dann wird man es in 5-6 Jahren nachholen müssen.
Der Ball liegt jetzt beim Nationalrat. Es bleibt abzuwarten, ob dieser bei seinem früheren Entscheid bleibt und weiter auf Zeit spielt. Und ob die Schweiz damit ein weiteres Mal in Sachen Finanzplatz erst dann handelt, wenn der internationale Druck übermächtig wird.
Balz Oertli. Die Radio- und TV-Empfangsgebühren sinken im nächsten Jahr einmalig um 50 Franken pro Haushalt. Das hat der Nationalrat heute beschlossen. Damit vergütet der Bund Mehrwertsteuern zurück, die zu Unrecht eingezogen wurden. Aus dem Bundeshaus Priscilla Imboden.
Das Bundesgericht entschied 2015, dass die Radio- und Fernsehgebühren der Mehrwertsteuerpflicht nicht unterstehen. Es änderte damit seine bisherige Praxis. Seither stellt sich die Frage, wie das Geld zurückerstattet werden soll. Nun soll es in Form einer Pauschale von 50 Franken pro Haushalt ausbezahlt werden. CVP-Nationalrat Philipp Matthias Bregi erklärt.
Wer profitiert von dieser Vorlage? Bei dieser Vorlage profitieren vor allem die privaten Haushalte. Sie erhalten mit dieser Pauschalzahlung auf einer Verrechnung in der nächsten Rechnung der Seraffe dieses Geld zurück.
Der Nationalrat stimmte diesem Vorschlag des Bundesrates zu, so wie es der Ständerat bereits getan hatte. Die Gebühreninkassofirma Seraffe stellt also ab nächstes Jahr 50 Franken weniger pro Haushalt in Rechnung, einmalig. Insgesamt werden somit 185 Millionen Franken aus der Bundeskasse zurückerstattet. Der Betrag umfasst die Beträge der Jahre 2010 bis 2015 sowie Verzugszinsen. Für die Jahre vorher ist der Anspruch auf Rückerstattung verjährt. Und seit dem Bundesgerichtsurteil 2015 erhob der Bund keine Mehrwertsteuer mehr auf die Empfangsgebühren für Fernsehen und Radio. Anspruch auf Rückvergütung haben auch Unternehmungen, aber nur wenige, da die meisten Firmen entweder von der Empfangsgebühr ausgenommen oder Mehrwertsteuer befreit sind. Die ihnen zuständige Summe beträgt 5 Millionen Franken. Die Firmen sollen die Rückerstattung individuell beantragen, sagt Bundesrätin Simonetta Sommaruga.
Unternehmen, die keinen Vorsteuerabzug geltend gemacht haben, die können beim Bundesamt für Kommunikation einen Rückerstattungsgesuch stellen. Das Bundesamt für Kommunikation ist daran, ein Online-Formular zu erstellen, damit es eben für die Unternehmen auch einfach und niederschwellig ist, diese Möglichkeit zu ergreifen.
Ab Anfang nächstes Jahr sollen die Unternehmungen Rückerstattungsanträge stellen können. Somit dürfte das Problem der Mehrwertsteuer auf den Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen bald gelöst sein.
Priscilla Imboden. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit Machtkämpfen in der Arktis und dem Machtpotenzial von sozialen Medien. Das Eis in der Arktis schmilzt. Daher wird die Arktis zugänglicher. Und das hat zur Folge, dass immer mehr Länder ihr Interesse am hohen Norden bekunden. Es geht um Territorien, Ressourcen, Seewege oder schlicht um Macht. Friedrich Steiger über das wachsende Konfliktpotenzial in der Arktis.
Fünf Länder grenzen direkt an die Arktis. Russland, Kanada, die USA, Norwegen und mit Grönland auch Dänemark. Die bedeutendste Macht in der Arktis ist heute eindeutig Russland. Für Präsident Wladimir Putin ist der hohe Norden eine Priorität. Gern spricht er von Rohstoffprojekten, von der Ausweitung der Wirtschaftszone, von Militärbasen und der neuen atomar betriebenen Eisbrecherflotte. Für Russland sei die Arktis wirtschaftlich und militärisch enorm wichtig, bestätigte Katerina Klimenko, Arktis-Expertin beim Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI.
There are two sides of Russia's Arctic policy: the economic interest and geopolitical, strategic and military.
Auffallend passiv waren bisher die USA. Ihr Interesse beschränkte sich auf Bergbau und Ölförderung in und um Alaska, sagt Mathieu Bouleg, Arktis-Spezialist bei der britischen Denkfabrik Chatham House.
The problem in the US is that beyond Alaska and beyond basically mining in Alaska and energy.
Die US-Eisbrecherflotte ist klein und stark überaltert. US-Außenminister Mike Pompeo räumt den Rückstand ein.
Yep, we're a little late.
Yeah.
That's all right. I've been late to parties before and had a great time.
Aber er sei schon oft zu spät zu einer Party gekommen und habe sich dann köstlich amüsiert. Präsident Donald Trump sorgt inzwischen für Aufsehen mit seinem Vorschlag, Dänemark-Grönland abzukaufen. Und auf dem jüngsten Treffen des Arktischen Rates haute wiederum Pompeo auf den Putz, verbal. Die Zeiten seien vorbei, dass sich der Arktisrat, wie es seinen Statuten entspricht, allein mit Ressourcen, mit Umwelt, mit Klimawandel und der arktischen Bevölkerung befassen konnte.
In its first two decades, the Arctic Council has had the luxury of focusing almost exclusively on scientific output.
Jetzt gehe es auch um Geopolitik, um Strategie, um Streitkräfte, also um Macht. Und er fuhr gleich China in die Parade, das sich in einem Strategiepapier als fast arktische Nation bezeichnet.
There are only Arctic states and not Arctic states.
Und China sei offenkundig kein arktischer Staat. Auch die anderen Anrainer sehen eine Schlüsselrolle Chinas in der Arktis misstrauisch, durchaus auch Russland, sagt Mathieu Boulet.
Keeping China out of the Arctic is something that pretty much all Arctic states.
Der russische Widerstand gegen Chinas nordische Ambitionen schwinde jedoch, findet Ekaterina Klimenko.
So Russia has initially been very, very reluctant to vote for giving the China the.
Wegen der westlichen Sanktionen als Reaktion auf die Krim-Annexion ist Russland hingegen auf chinesisches Kapital angewiesen, um seine teuren Arktis-Projekte voranzutreiben. Die Zusammenarbeit wird enger und enger.
The sanctions that followed the annexation of Crimea and the.
Dazu kommt, China und Russland bezeichnen sich heute sogar als strategische Partner. Für Mathieu Boulet sind das Lippenbekenntnisse. Er sieht bloß eine momentane Interessengemeinschaft, die dann spiele, wenn es gelte, den Westen herauszufordern und vom außenpolitischen Chaoskurs in Washington zu profitieren. Für ihn ist die russisch-chinesische Partnerschaft im hohen Norden brüchig. Russland werde in der Arktis nicht zu viel China zulassen. Chinas Interesse an Rohstoffen, an Wasserwegen sei für Moskau akzeptabel, doch echte Mitsprache, ja gar direkten Einfluss Pekings wolle man nicht. Boulet rechnet deshalb mit steigenden Spannungen.
Tensions everywhere are coming to the Arctic.
Bisher waren diese in der Arktis niedrig. Trotz widerstreitender Interessen haben die Arktis-Anrainerstaaten ihre Differenzen friedlich beigelegt. Etwa mit Hilfe der UNO-Seerechtskonvention, sagte Ekaterina Klimenko.
We have overlapping claims, absolutely. But we also see precedent.
Inzwischen ist die Rhetorik erheblich schärfer. Immerhin blieben aber konkrete Auseinandersetzungen im Terrain aus.
It is very little kind of conflict on the ground, let's put it that way. There is a lot of rhetoric.
Doch die Atmosphäre verschlechtert sich, die Nervosität steigt. Es gibt keinerlei Garantie dafür, dass die Arktis die fast einzige Zone der Welt bleibt, die völlig frei ist von gewalttätigen Konflikten.
Fredrik Steiger. Shitstorms und Medienstars gibt es nicht erst, seit es Twitter gibt. Hass und Hetze in den Medien gab es schon immer. Ab heute zeigt das Deutsche Historische Museum in Berlin eine Ausstellung mit dem Titel «Von Luther zu Twitter – Medien und politische Öffentlichkeit». Deutschlandkorrespondent Peter Vögerli hat mit einem der Kuratoren der Ausstellung, dem Soziologen Harald Welzer, gesprochen und ihn gefragt, war Luther ein Medienstar?
Naja, wenn man sich die Auflagenzahlen von Luthers Schriften anguckt, wenn man sich anschaut, wie er selber mit seinem Bild bekannt geworden ist, mit Porträts, wie es sozusagen, heute würde man sagen, Pop-Objekte gibt, wo Luther selber eine Rolle spielt, wie er Objekt von Karikaturen und Schmähzeichnungen geworden ist, dann würde man sagen, ja, alle Eigenschaften eines Medienstars hat er schon gehabt.
Bei Twitter ist ja Präsident Trump ein Medienstar und das Wort Trump und genial ist ja in Europa ein No-Go. Aber würden Sie die Art, wie er kommuniziert, wie er das nutzt, als genial bezeichnen?
Na, ich bin ja Sozialwissenschaftler und ich betrachte die Dinge nicht moralisch oder normativ, sondern ich stelle erst mal fest, was da passiert. Und selbstverständlich hat es Donald Trump erkannt, welche Macht in dem Medium Twitter liegt. Und was, glaube ich, aus westlicher Seite nie verstanden wird, ist, dass Trump kein Idiot ist und dass er kein Anarch ist und dass er auch nicht verrückt ist, sondern dass er eine politische Strategie verfolgt, die unsere Form von Staatlichkeit zerstören möchte. Und dass er dafür diese Medien, die selber sehr geeignet dafür sind, undifferenziert Meinungen auszubilden, undifferenziert Polarisierung voranzutreiben, dass er diese Medien nutzt, ist in der Tat genial. Und es bleibt so lange genial, als die Gegenseite nicht versteht, was da vor sich geht.
Lange hat man den Eindruck gehabt, je mehr mediale Öffentlichkeit, desto mehr Demokratie. Aber diese Gleichung stimmt nicht.
Na, die Gleichung stimmt, glaube ich, nie, weil es ja nicht an der schieren Zahl oder Potenz der Medien liegt, sondern an ihrem jeweiligen Gebrauch. Und deshalb ist auch die Frage interessant, welchen Gebrauch muss eigentlich eine demokratische Gesellschaft von digitalen Medien machen? Und da haben wir ja eine große Lücke in der politischen Debatte, weil einstweilen werden sie entweder marktgetrieben eingesetzt oder zu Überwachungszwecken oder, wenn es ganz blöd läuft, noch zu beiden zugleich. Aber wir haben ja in unseren modernen Demokratien totales gesellschaftspolitisches Defizit, weil wir gar nicht über diese Medien politisch befinden.
Jetzt ist das Potenzial der Verbreitung heutzutage enorm und gleichzeitig erreicht man immer weniger, weil es immer fragmentierter ist. Ich bin zwar einerseits auch immer freier, aber gleichzeitig mit meinem Handy bin ich komplett überwacht, weil jeder, der weiß, wie es geht, weiß, wo ich bin. Also dreht sich dieser technologische Gewinn inhaltlich um?
Er müsste sich ja nicht umdrehen. Nur wie sich die Entwicklung darstellt, ist dieses Medium und insbesondere die erweiterten Möglichkeiten digitaler Kommunikation über das Smartphone hat sich nicht in eine emanzipative Richtung entwickelt, sondern in eine repressive Richtung entwickelt. Nun würde ich aber sagen, was am Ende dabei rauskommt, entscheidet sich in einer breiteren historischen Perspektive. Wir sind ja Teil eines Prozesses und wissen nicht, wie das ausgeht. Aber ich würde das, was im Moment passiert und passiert ist, als Aufforderung an Demokraten verstehen, sich mehr Gedanken darüber machen, wie man zugunsten der Demokratie diese Medien einsetzt.
Wir benutzen dieses Medium wie wahnsinnig, aber wir reden nicht drüber.
Ja, das ist so, wie Fische nicht über Wasser sprechen. Das ist ja das Spezifikum der Mediengeschichte, dass sich die jeweils neuen Medien unheimlich schnell in die Welt einfügen und für gegeben gehalten werden. Und das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, dass Medien ja nicht nur einfach da sind, sondern unsere Weltwahrnehmung, unsere Prioritäten, was ist wichtig, was ist unwichtig, wie gestalte ich Zeit, dass die sehr stark bestimmen, aber so, dass man das gar nicht merkt, sondern dass das eine selbstverständliche Dimension bekommt.
Der Soziologe Harald Welzer im Gespräch mit unserem Deutschland-Korrespondenten Peter Vögerli. Das war's vom heutigen Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Markus Hofmann, für die Nachrichten Jan von Tobel, am Mikrofon Simon Hulliger.
Das war ein Podcast von SRF.